Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Was Sie hier hören, sind Roboter, die die Welt erobern.
Aber keine Angst, vorher passiert das noch ganz behäbig. Dennoch hat das YouTube-Video, in dem der humanoid wirkende Roboter Atlas gemächlich durch den Schnee stapft, Kisten stapelt und sich wieder aufrichtet, wenn er geschubst wird, für großes Aufsehen gesorgt, weil er wohl so menschlich wirkt.
Grund für uns, in dieser Sendung mal wieder genauer hinzuschauen, wie weit die Robotik fortgeschritten ist und welche Konsequenzen das für uns als Gesellschaft hat und haben kann. Und damit herzlich willkommen zu Breitband mit Markus Richter
und Vera Linz. Neben den robotischen Zukunftsvisionen begeben wir uns auch in die Vergangenheit der Computergeschichte zum Mathematiker und Computervordenker Gottfried Wilhelm Leibniz.
Außerdem in der kommenden Stunde eine Diskussion über Selbstkritik der Medien und Netzmusik, also Musik, die Sie kostenlos aus dem Netz herunterladen und sogar weitergeben können, da sie unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz steht.
Ja, und die erste dieser Netzmusiken kommt aus Großbritannien von Portrayal, einem Geheimtipp der britischen Fachpresse mit On Wire.
Werden Roboter unsere Welt übernehmen oder werden wir sie bald als ebenbürtige Erdenbewohner behandeln? Die Diskussion kam in den letzten Wochen mal wieder in Gang. Auslöser war ein YouTube-Video der zu Google gehörenden Firma Boston Dynamics, in dem die neueste Version des Roboters Atlas vorgestellt wird.
Und der hat durchaus Ähnlichkeit mit einem Menschen und bewegt sich auch fast schon so. Er hat zwei Arme, zwei Beine, einen Rumpf und einen Hals aus Metall und Plastik. Damit sieht Atlas tatsächlich aus wie eine Vorstufe zu den künstlichen Menschmaschinen in Science-Fiction-Filmen. Matthias Finger über den Roboter Atlas.
Er wackelt durch den Schnee wie ein Einjähriger, der gerade laufen lernt. Atlas tänzelt kurz auf dem Fleck, nur um seinen Weg mit kleinen Trippelschrittchen fortzusetzen.
Ja, doch, Atlas wirkt wie ein Mensch. Irgendwie. Sein Habitus, die Gliederung seines Körpers, Durchschnitt eben. Die Natur scheint doch das beste Vorbild zu sein.
Seine Beine streckt Atlas nie ganz durch. Er sieht immer so aus, als hätte er gerade in die Hose gemacht. Zielstrebig läuft er zu einer Tür, öffnet sie und verschwindet nach draußen.
Sucht Atlas die Freiheit? Mit 28 hydraulischen Gelenken wackelt er ihr scheinbar entgegen. Die Welt nimmt er mit einer Stereokamera und Lichtradar wahr, wie die selbstfahrenden Autos von Google. Dem Internetriesen gehört auch die Roboterschmiede Boston Dynamics. Technologieanalyst Andrew Wolf.
Er kann sich unter Bäumen bücken, er findet sein Gleichgewicht und läuft Umwege. Dieser Roboter sieht aus wie die physische Ausformung künstlicher Intelligenz, die wir sonst nur im Softwarebereich erwarten. Es ist so beeindruckend, weil der Roboter wie einer von uns läuft, allerdings ohne Kopf.
Der Roboter löst auch Emotionen aus, bei uns Menschen. Wir haben Mitleid, wenn er von seinen garstigen Entwicklern umgeschubst wird.
Atlas kauert auf dem Boden, wie ein riesiges, neugeborenes Kaninchen. Ein paar Sekunden scheint er über die Attacke nachzudenken. Wie gemein. Dann rappelt er sich hoch und läuft stoisch weiter.
Rachegedanken sieht man dem Roboter nicht an. Bisher kann er nur Pakete in Regale hieven, mit viel Mühe. In ein paar Jahren könnte er auch Pizzas ausliefern, Windeln wechseln und verstopfte Klos reparieren. Vielleicht. Auf Twitter wird bereits das Ende der Menschheit beschworen. Hollywood hat beim Verankern von Feindbildern ganze Arbeit geleistet. Doch Atlas Aussehen erinnert tatsächlich an einen trashigen Filmbösewicht.
Er ist kein Mensch. Er ist eine Maschine. Er ist der Terminator.
Die US-Armee hat viel Geld in Atlas gepumpt. Ganz sicher wollen ihn die Generäle irgendwann mal auf dem Schlachtfeld sehen.
Ein sich selbst antreibender Roboter tut hier auf dem Erdboden genau das, was Drohnen in der Luft machen. Diese Roboter werden zunächst in der Landesverteidigung, im Gesetzesvollzug, beim Umgang mit giftigen Abfällen und in gefährlichen Situationen verwendet. Zum Schutze des menschlichen Lebens vor großen Risiken.
What you're really doing is protecting a human life from grave risk exposure.
Roboter wie Atlas haben großes Potenzial, als Helfer des Menschen und als Waffe. Ob sie Heil oder Unheil bringen, entscheidet der Mensch.
Der dann aber auch dafür sorgt, dass die Forschung und Entwicklung dieser Roboter immer weiter vorangetrieben wird und gleichzeitig total überrascht davon ist, wenn er dann doch irgendwie menschlich aussieht. So wie eben der Atlas-Roboter von Boston Dynamics, der hat zwei Arme, zwei Beine, wirkt etwas unbeholfen und dadurch wie ein Mensch und wir sind davon überrascht.
Ja, und das wirft natürlich die Frage auf, wenn schon ein Video diese Menschlichkeit assoziiert, wie gehen wir denn erst mit solchen Robotern um, wenn sie tatsächlich Teil unserer Arbeits- oder vielleicht sogar der privaten Welt werden, etwa als Pflegeroboter? Darüber haben wir mit dem Informatiker und Kommunikationswissenschaftler Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung gesprochen.
Als erstes wollten wir von ihm wissen, wie genau der Atlas-Roboter funktioniert. Sind diese humanoiden Maschinen mehr oder weniger feste Abläufe einprogrammiert oder kann die Software selber neue Dinge lernen?
Der Atlas ist ja jetzt gerade der populärste, aber die haben ja noch viele andere Projekte, zum Beispiel Cheetah, der rennt eben auf vier Beinen, ähnlich dem Laufmuster eines Geparden. Dann haben die noch so einen Springroboter. Und der Fokus ist, das macht auch Sinn, dadurch, dass Boston Dynamics vom amerikanischen Militär finanziert wird, dass es um Rettungsaktionen geht oder um Unterstützung von Soldaten. Weil die haben quasi auch so einen Lastenesel entwickelt, der dann eben hunderte von Kilo an Gepäck für Soldatinnen und Soldaten mittragen kann. Und wenn man sich dieses Setting überlegt, dann ist es unglaublich hilfreich, wenn der Algorithmus lernfähig ist. Ich wäre jetzt vorsichtig, da direkt den Brückenschlag zur KI zu machen. Der Roboter hat dann aber einen Vorteil, wenn er eben nicht vorher über Daten gefüttert werden muss, in welchem Terrain bist du oder welchen Weg sollst du jetzt entlanglaufen, sondern wenn er durch seine Sensorik und durch sein Lernverhalten selbst feststellt, ich bin hier in moorigem Untergrund, ich muss meine Trittfolge erhöhen, um mich einzusenken. Oder wie es ja auch der Atlas gemacht hat, sowas ganz Simples wie, meine Kiste wird ständig wieder runtergeschlagen, ich muss die immer wieder aufheben. Gerade in dieser Beziehung, um möglichst anpassungsfähig auf das Einsatzszenario, jetzt im Sinne des Militärs, und auf das Gelände, auf die Umgebung zu sein, sind lernfähige Algorithmen da das langfristig einzig Sinnvolle. Alles andere würde dann nur im Labor toll funktionieren. Man könnte es auf einen bestimmten Punkt hin optimieren. Und diese eine Sache könnte der Roboter richtig gut. Aber wenn man ihn dann in die Wildnis stellt, dann hat er schon verloren, weil der Algorithmus kann sich an diese Umgebung dann nicht anpassen, wenn er nicht lernfähig wäre.
Nun muss ja nicht nur der Roboter bestimmte Fähigkeiten mitbringen und tut er ja auch, wie wir jetzt gesehen haben, sondern auch der Mensch muss ja mit dem Roboter umgehen können, muss ihn in irgendeiner Form bedienen können. Gibt es da eigentlich noch klassische Benutzerschnittstellen oder wie viel Wissen, wie viel Erfahrung braucht ein Mensch für den Umgang mit solch einem Roboter?
Wenn wir es jetzt wieder auf Boston Dynamics beziehen, dann ist das Ziel natürlich, dass es den Soldaten unterstützt. Zum Beispiel dieser Lastenroboter funktioniert mit einem ganz normalen, mit so einer ganz normalen Art Gamepad, wie man es vielleicht von seiner heimischen Xbox 360 oder von der PlayStation oder so kennt. Es macht ja auch Sinn, dass man automatisch damit vertraut ist mit dieser Handhabe. Und er hat ein Fußband. Das heißt, irgendeine Soldatin oder ein Soldat bekommt einen kleinen Sender an den Fuß und diesem Sender folgt der Lastenesel einfach. Genau das sieht man ja auch in anderen Robotikprojekten. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel zur kindlichen Betreuung gehen, gab es in den letzten Jahren viele Projekte, die genau diese Schnittstelle von Mensch zu Maschine eigentlich völlig transparent gemacht haben. Ein tolles Beispiel finde ich da ein kleiner Dinosaurier, der letztes Jahr von einem Silicon Valley Startup vorgestellt wurde. Der benutzt die künstliche Intelligenz von IBM, Watson, und hat dazu eine Schnittstelle übers Internet. Und das Kind kann irgendwelche Fragen stellen. Zum Beispiel, warum fällt ein Flugzeug nicht vom Himmel? Und dadurch, dass der Roboter das Kind kennt oder zumindest schon eine Zeit lang begleitet hat, antwortet er anders, wenn es ein 3-jähriges Kind ist oder ein 5-jähriges oder ein 9-jähriges. Und auch den aktuellen Lernstand des Kindes versteht er auch und antwortet dann nicht einfach, indem er den ersten Absatz von Wikipedia vorliest, sondern indem er vielleicht bei dem 5-jährigen Kind sagt, das Flugzeug fällt nicht runter, weil es so schnell fliegt. Und bei dem 9-jährigen kommt dann schon ein bisschen Aerodynamik ins Spiel. Da verschwindet völlig die Schnittstelle, weil das Kind muss überhaupt nicht wissen, okay, ich muss jetzt den Knopf drücken oder ich muss swipen, was ja mittlerweile auch schon viele Kinder können. Und ich glaube, da geht es auch langfristig immer stärker hin, dass diese Schnittstelle, wie wir sie heute kennen, ich habe einen Computer vor mir, der hat eine Oberfläche und da bewege ich die Maus oder wie auch immer, dass das vollständig verschwindet, weil nur dann kann ich es eben auch intuitiv benutzen.
Aber gerade wenn es um Kindern geht oder auch um andere Menschen, wenn so Roboter, die völlig selbstständig und ohne erkennbare technische Bedienung funktionieren, wird das ja wirklich zu was Sozialem. Cynthia Breezel, die Leiterin der Personal Robots Group am MIT, hält ja Robotik auch für eine soziale Technologie. Und da muss man sich ja fragen, der Roboter lernt, mit dem Menschen umzugehen, aber was muss der Mensch lernen, um mit dem Roboter umzugehen? Also wird das dann tatsächlich zu was Sozialem oder wie wird das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine?
Wir sind jetzt schon an dem Punkt, dass es hochgradig sozial ist. Das war es auch schon Jahrzehnte bevor. Also es gibt in den 1980er Jahren wurde auch am MIT eine der ersten sehr, sehr simplen Interaktionssysteme entwickelt, wo man einfach freie Sätze in ein Computerprogramm eingeben konnte und das hat das so auf sehr krude Mittel eben interpretiert, die Sätze, und hat dann geantwortet. Das könnten heutige Informatikstudenten an der TU Berlin wahrscheinlich an einem Wochenende programmieren, so vom Level her. Das Interessante war bei diesem Interaktionsprogramm, dass die Professorin, die das mit ihren Studenten entwickelt hat, gemerkt hat, dass die Studenten sich alleine in das Zimmer mit dem Computer auch spät abends setzen und sehr persönliche Gespräche mit diesem Programm haben, obwohl sie wissen, das ist nur ein Computer, obwohl sie es vielleicht sogar selbst programmiert haben. Da reden wir von vor 25, 30 Jahren. Und ich glaube, dass die Frage ist nicht, was muss der Mensch lernen, damit er mit dem Roboter umgehen kann, sondern wir Menschen sind sehr gut darin, uns anzupassen. Ein Roboter muss gar nicht so furchtbar gut sein, damit wir vergessen, dass es ein Roboter ist und es einfach als Wesen, egal ob es jetzt menschlich ist oder nicht, einfach akzeptieren.
Nun können ja Roboter auch Fehler machen, die schwerwiegend sind. Und wenn Roboter zunehmend zu eigenständigen Wesen werden, wenn sie selbst lernen, nicht nur rein auf Basis einer einmaligen Programmierung sich verhalten, wer haftet denn dann eigentlich für sie? Brauchen wir ein eigenes Roboterrecht in der Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja diese uralten 3 bzw. 4 Gesetze von Asimov, dass ein Roboter eben Menschen keinen Schaden zufügen kann, dass ein Roboter Menschen helfen muss und sich selbst nicht gefährden darf. Und jetzt gibt es eben schon erste Experimente, dass Roboter Befehle von Menschen verweigern. Also aktiv verweigern, das ist so ganz simpel. Und ein Roboter läuft über den Tisch, ist an der Tischkante und der Mensch sagt, lauf weiter. Und der Roboter sagt, nee, kann ich nicht machen, weil er sich eben selbst schützen will. Das sind natürlich zugespitzt ganz, ganz essentielle Fragen. Ich weiß nicht, ob man langfristig sich über ein Robotergesetz Gedanken machen muss, weil ich glaube, dass es immer besser ist, neue Phänomene auf bestehende Gesetze und bestehende gesellschaftliche Verträge runterzubrechen. Die Haftungsfrage, glaube ich, ist nicht so komplex, wie man sie sich jetzt vorstellt, weil irgendjemand stellt diesen Roboter her. Und da haben wir schon heute sehr relativ verlässliche Konzepte, die einfach sagen, wenn du der Hersteller bist und es ist ein Produkt und das Produkt hat eine Fehlfunktion, dann bist du dafür haftbar. Ist ja auch dieselbe Debatte bei autonomen Autos. Also das sehe ich, die Haftungsfrage sehe ich nicht so kritisch. Grundsätzlich gesetzliche Frage als gesellschaftlicher Vertrag, das wird, glaube ich, spannend.
Also das heißt, der Roboter ist keine natürliche oder juristische Person, sondern bleibt weiterhin eine Maschine, also ein Werkzeug, das jemand hergestellt hat.
Für meine Begriffe schon. Ja, also ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ eingestellt, dass ich glaube, am Ende des Tages hat diesen Roboter jemand hergestellt. Wir sind noch nicht an dem Zeitpunkt von Matrix, wo sich Roboter selbst herstellen durch andere Roboter und Maschinen. Dann wird es tatsächlich tricky werden mit der Haftungsfrage.
Es ist ja immer wieder Militär und die sind ja auch anscheinend die Hauptgeldgeber. Wie ist denn das, als Robotikfachmann zu arbeiten und dann immer in Gefahr zu laufen, man stellt da Kriegsmaschinen her?
Dadurch, dass es so hochkomplex ist, ist es für viele einfach eine technische Herausforderung, das zu lösen. Und im Hinterkopf ist man sich bewusst, ja, okay, ich bin halt bei Boston Dynamics und wir arbeiten fürs Militär. Und ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, den du auch angesprochen hast. Wie kriegen wir da auch ein stärkeres ethisches Bewusstsein bei den Ingenieuren, weil sie eben in ihrem Alltag immer wieder Grenzen überschreiten. Und im Labor man das sicherlich alles rechtfertigen kann, wenn dann aber später daraus ein Produkt wird und das eingesetzt wird, vielleicht ganz andere Konsequenzen zustande kommen. Und da ist man in der Informatik jetzt so langsam dabei, vielleicht auch an den Universitäten Ethik, Technikfolgenabschätzung und so weiter mit rein in das normale Informatik-Curriculum zu nehmen. Das sind allerdings erst die Anfänge und ich glaube, das bräuchten wir viel mehr. Also diese Verbindung von, natürlich hast du gesellschaftliche Auswirkungen als Ingenieurin, als Informatiker, weil du erschaffst Technik und in dieser Technik, weil sie Menschen erschaffen ist, sind immer soziale Werte drin. Egal, ob du es bewusst gemacht hast oder unbewusst, aber deine Technik ist niemals neutral. Nie.
Ja, bevor wir uns Gedanken darüber machen müssen, ob Roboter als juristische Personen gelten können, wird also noch einige Zeit vergehen. Aber es ist dringend geboten, dass Gesellschaft und Wissenschaft die ethischen Regeln für diese neue Technologie aushandeln, sagt Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung im Breitbandgespräch. Wir danken. If you trace a line from the highest peaks to the bluest sea, you'll find I've a place in mind where there's honest folk from a simpler time you'll meet. Play a noble game with no mind for fame, they are free to play all day. Oh, oh, oh. If you take the time, there's a welcome here like the one you hoped you'd find, and a gathering from around the place of a different heart and mind. And the people come, 'cause the people care about a hell of a good time. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Keep your feet off the floor. Oh, 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 oh. Go on, give it some. Oh, 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 oh. Keep your feet off the floor. Oh, 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 oh. Go on, give it some more. If you take the time, there's a welcome here like the one you hoped you'd find, and a gathering from around the place of a different heart and mind. And the people come, 'cause the people care about a hell of a good time. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Keep your feet off the floor. Oh, 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 oh. Go on, give it some. Oh, 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 oh. Keep your feet off the floor. Oh, 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 oh. Go on, give it some more.
don't shuffle, don't dab, just pivot it now. Sure you're gonna get checked, then we're hugging it out. If you gotta tap out, then just do it quick. And one more thing. Don't shuffle, don't dab, just pivot it now. Sure you're gonna get checked, then we're hugging it out. If you gotta tap out, then just do it quick. And one more thing. Don't shuffle, don't dab, just pivot it now. Sure you're gonna get checked, then we're hugging it out. If you gotta tap out, then just do it quick. And one more thing, don't be a
Feet off the Floor von Malcolm Gordon wurde extra für ein ganz besonderes Sportereignis geschrieben, die Weltmeisterschaften im Hartplatz-Fahrrad-Polo, die im Februar in Timaru, Neuseeland stattfanden. Im Song wird der Sport als nobel besungen und dessen wichtigste Regel erinnert, immer fair bleiben.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen in dieser Woche von Theresa Sickert. Hallo Theresa.
Hallo.
Der Untergang naht, zumindest im kalifornischen San Bernardino, möchte man einem amerikanischen Staatsanwalt glauben.
Der nämlich diese Woche eine Cyberkatastrophe prophezeite, wenn Apple dem FBI nicht endlich das Hintertürchen in seine iPhones öffnet. Wie bedrohlich ist die Situation jetzt wirklich?
Ja, ungefähr so bedrohlich wie ein Märchen. Sicherheitsexperten und digitale Bürgerrechtler glauben, dass die Story des Staatsanwalts nur den Druck auf Apple erhöhen soll. Der Internetkonzern wurde ja schon vor Wochen vom FBI aufgefordert, die Verschlüsselung seiner iPhones zu knacken, damit die Sicherheitsbehörde auf die Daten des Attentäters vom Terroranschlag in San Bernardino zugreifen kann. Apple weigert sich aber bislang. Der Bezirksstaatsanwalt aus San Bernardino warnt nun vor einem möglicherweise eingeschleusten Cyberpathogen, einem Cyberkrankheitserreger, der die Infrastruktur der Stadt angreifen könne. So einen Cyberkrankheitserreger gibt es aber gar nicht. Der iPhone-Sicherheitsexperte Jonathan Siedjarski weist bei Twitter darauf hin, dass der Begriff Cyberpathogen aus Harry Potter stammt. Rückenwind für Apple gibt es auch von anderen, und zwar von bedeutenden Internetfirmen, unter anderem von Google, Facebook, Microsoft, Amazon, WhatsApp, Twitter und Snapchat. Die haben der für den Fall zuständigen Richterin Unterstützerbriefe geschrieben, in denen sie die Bedeutung von Verschlüsselung noch einmal unterstreichen. Auch die Electronic Frontier Foundation, eine amerikanische NGO, hat sich mit Unterstützung von 46 Sicherheits- und Kryptoexperten an das Gericht gewandt. Und auch sie weisen darauf hin, dass das Einbrechen in die Verschlüsselung eine Verletzung der Meinungsfreiheit ist. Die beinhaltet nämlich auch das Recht, nichts sagen zu dürfen.
Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Am 22. März wird verhandelt und wir kommen jetzt von persönlichen Daten, die in einem Gerät verschlossen sind, zu persönlichen Daten, die Firmen wie Apple, Facebook und Co. online von und über uns speichern.
Wie und wo US-Unternehmen Daten von EU-Bürgern speichern und verarbeiten dürfen, das soll eine neue Datentransferregelung regeln, der Privacy Shield, so heißt das Ding. Wie ist der Stand der Dinge?
Privacy Shield ist der Nachfolger von Safe Harbor, einem Abkommen, das sicherstellen sollte, dass europäisches Recht eingehalten wird, wenn personenbezogene Daten aus Europa in die USA weitergegeben werden. Seit Snowden wissen wir aber nun, dass das in den USA nicht der Fall ist. Geheimdienste und Internetfirmen können mit unseren Daten tun und lassen, was sie wollen. Auf Initiative des Datenschutzaktivisten Max Schrems wurde Safe Harbor im letzten Oktober vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Doch mit dem neuen Privacy Shield sieht es nicht viel besser aus, sagt Max Schrems.
Ich glaube, dass sich nicht viel verändern wird. Es gibt auch keine Veränderungen in den US-Gesetzen zur Massenüberwachung. Die Grundsätze von Safe Harbor und dem neuen Privacy Shield sind mit nur minimalen Änderungen fast gleich. Mit diesen Grundsätzen kann man immer noch mit den Daten machen, was man will. Ich glaube nicht, dass das die große Veränderung ist, die wir uns gewünscht haben,
sagte Schrems in einem Interview mit dem grünen Europaabgeordneten Jan-Philipp Albrecht. Denn ein Datenaustausch, der die Rechte der EU-Bürger schützt, geht eben nur, wenn in den USA genauso Wert auf Datenschutz gelegt wird wie in Europa. Und das ist immer noch nicht der Fall.
Naja, vielleicht interessieren sich die Amerikaner nicht so sehr für Datenschutz, weil sie ja nun wirklich und tatsächlich ganz andere Probleme haben. Und dieses Problem heißt Donald Trump.
Oh Gott. Denn spätestens seitdem er diese Woche am Super Tuesday in Vorwahlen zum US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner glänzend abgeschnitten hat, ist klar, wir müssen ihn wahrscheinlich tatsächlich als politische Figur ernst nehmen. Das Netz tut es aber nach wie vor nicht.
Ja, zumindest ist es so, dass man sich auf allen Social-Media-Kanälen über den Populisten mit der schlecht gefärbten Tolle lustig macht. Deshalb ist Donald Trump unser Breitband-Meme der Woche. Da ist zum Beispiel der Instagram-Account Trump Your Cat, der Katzen mit toupierten Haarbüscheln auf dem Kopf zeigt, oder auch das 10-Stunden-YouTube-Video von einem falschen Trump, der einen Gewinnertanz aufführt, so ganz im Stil von einem Musikvideo des US-Rappers Drake. Mit dem Trump-Generator kann man sich Twitter- und Facebook-Nachrichten generieren lassen, die dann so aussehen, als hätte Trump sie verfasst. Und daran macht er natürlich das, was er am besten kann. Er beleidigt deine Facebook-Freunde. Das alles ist jetzt ziemlich lustig, zeigt aber auch einmal mehr, wie populär die Medienfigur Donald Trump ist. Sollte der konservative, islamo- und auch homophobe Trump tatsächlich US-Präsident werden, ist das auch die Schuld der klassischen Medien. So liest man es in den Tweets der amerikanischen Journalisten Dan Gilmore und Om Malik. Das Fernsehen selbst sei es nämlich gewesen, die dem durchgeknallten Trump schon vor seiner Kandidatur auf ihren Kanälen einen prominenten Platz eingeräumt haben. Für die Netzwelt gibt es immerhin akute Soforthilfe mit dem Trump-Filter, einer Browser-Erweiterung für Chrome. Damit lassen sich dann nämlich alle Inhalte von Trump einfach mal verbergen.
Sofort installieren werde ich mir das. Vielen Dank, Theresa. Alle Links zu den Medien und Meinungen auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Dass der junge Mann, der sich Anja nennt, aus Frankreich kommt, ist ein bisschen naheliegend. Macht er doch exakt die Art von Musik, die wohl am ehesten und fast schon als Klischee mit dem Land in Verbindung gebracht wird. Chansons, man hört sie schon, begleitet von Akkordeon und Gitarre. Wir spielen La Grande Lessive, das auch seinem gerade erschienenen Album den Titel gab.
Bientôt la fin qui commence aujourd'hui, et les heures, les minutes se demandent si on ne nous a pas grugé un bout de vie, ou si le temps est flou et c'est tout. C'est nous les Indiens, les Comanches pardis, parce qu'on vit toujours à moitié nu. Il paraît que le monde se termine mardi, prolongeons la soirée au cas où. Un bout de nuit tant qu'il nous reste un peu de cheveux sur le front, même gris étirant sur le bleu, devant moi se pose un dilemme, est-ce que je dois faire le tour de toutes les personnes que j'aime ou bien faire le sourd, j'ai des choses à me faire pardonner, mais vous aussi les gars, plutôt d'y passer la soirée, évitons les dégâts. J'avais oublié comment faire pour unifier tous les cons. Et pas faire de mes paradoxes des coups de poing sans gants de boxe. Je me prenais pas pour des rillettes et j'avais confondu l'oubli avec le pardon et l'accord. Je n'ai pas eu à moitié tort. Mais vous revoir tous réunis là, les vieux amis, les amis, mon amour et mes vieilles histoires, au fusain quand je broyais du noir. Je me dis qu'on est bien tombé sur nos pâtés même sans radis. Vous avez des airs de miroir et ça me fait une sorte de fussoir.
Breitbandbesprechung.
Zu den positiven Seiten der Digitalisierung gehört, die klassischen Medien, also Zeitung, Fernsehen und wir, das Radio, werden transparenter. Journalisten reflektieren öffentlich ihr eigenes Tun und räumen, wenn nötig, auch Fehler und Versäumnisse bei der Berichterstattung ein. Und ganz prominentes Beispiel ist die Berichterstattung nach der Silvesternacht in Köln.
Doch wie viel Selbstkritik können und sollten sich die Medien überhaupt leisten? Oder verstärkt Selbstkritik nur das Negativ-Image? Diese Frage mag man sich zumindest stellen, wenn, wie unlängst geschehen, diese neue Transparenz der Medien genutzt wird, um gegen sie zu schießen. ARD und ZDF ist jedenfalls, so scheint es, ihre Ehrlichkeit auf die Füße gefallen.
Weil deren Eingeständnisse wurden von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer kürzlich in einem Spiegel-Interview genutzt, um gegen die Öffentlich-Rechtlichen zu schießen. Selbstkritik als Bumerang. Kann man diesem Dilemma irgendwie umgehen?
Darüber haben wir mit der Publizistin Caroline Ehmke gesprochen und als erstes haben wir sie gefragt, warum es diesen Effekt gibt, dass Medien ihr Fehlverhalten, wenn sie es einräumen, immer wieder nachgetragen wird.
Naja, ich glaube, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Sorte von Kritik an einzelnen journalistischen Praktiken oder auch von mir aus an einzelnen journalistischen Institutionen und dem, was im Moment von einer bestimmten rechtspopulistischen Szene als wirklich ein Muster an Verschwörungstheorien gegen die Medien, die es so in dem Sinne auch gar nicht gibt, vorgebracht wird. Grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, ob es sich auf Köln bezieht oder auf andere Ereignisse bezieht, selbstverständlich gehört es wie zu jeder Sorte Handwerk und zu jeder Sorte Zunft und jeder Sorte Berufsgruppe dazu, dass man selbstkritisch schaut. Hat man Fehler gemacht? Hat man was versäumt? Ich glaube übrigens, dass Medien eigentlich häufiger selbstkritisch über ihre Schnelligkeit nachdenken sollten als über die Langsamkeit. Also es hat auch eine gewisse Komik, dass am Beispiel Köln nun sozusagen die Langsamkeit kritisiert wird. Ich bin da gar nicht so ganz sicher, ob die jeweilige Berichterstattung so viel besser gewesen wäre, wenn sie zügiger gewesen wäre. Ich glaube allerdings auch, dass es richtig und wichtig ist, dass wir selbstkritisch dann eben auch Fehler einräumen, selbst wenn es einem bestimmten rechtspopulistischen Milieu in den Kram passt. Also ich glaube, jetzt darauf zu verzichten, darüber nachzudenken, was macht man richtig, was macht man falsch, wo muss man was korrigieren, wo gibt es Irrtümer, wo gibt es auch strukturelle Schwächen, nur weil es dafür dann sozusagen ein Aufjohlen und Aufjaulen in der rechten Szene gibt, das halte ich auch nicht für sinnvoll.
Aber ich weiß nicht, ob das nur in der rechten Szene ist. Und die eine Frage ist ja auch, also ja, drüber nachdenken, aber dann, wie kommuniziert man diese Selbstkritik, die man an sich hat, öffentlich? Also macht das Sinn, das sozusagen auf dem ganz breiten Teppich zu machen und dann wieder sich hinzustellen und dann in Kauf nehmen zu müssen, dass einem genau dadurch Dinge wieder vorgehalten werden? Also naja, ist das so ein Kreislauf dann?
Nein, also ich glaube, also heimlich selbstkritisch zu sein, nützt natürlich niemandem was. Also ich glaube, man kann natürlich unterscheiden, dass man zunächst mal intern prüft, gab es tatsächlich überhaupt Fehler? Worin bestanden die genau? Sind das Fehler, die schlicht und ergreifend was mit einem menschlichen Irrtum zu tun haben? Oder haben sie etwas mit mangelnder Recherche zu tun? Wenn es mit mangelnder Recherche zu tun hat, womit hätte das dann zu tun? Was sind die Ursachen dafür? Ist das Faulheit, also individuelles Versagen sozusagen einer einzelnen Person? Ist es möglicherweise Zeitnot und Druck, den die Redaktion auch selber aufgebaut hat? Hat es möglicherweise was zu tun mit dem Tempo, dem ungeheuren Tempo im Zeitalter des Internets und des Live-Tickers, dem man, glaube ich, als Redaktionsleitungen auch gelegentlich mal widerstehen sollte? Also Stichwort auch Entschleunigung der Berichterstattung. Oder hat es was zu tun, und das ist ja hier die Unterstellung bei Köln, damit, dass es eine Nachricht ist, die irgendjemandem nicht so sehr genau passt. Ich bin, wie gesagt, gar nicht ganz sicher, um was es sich bei Köln eigentlich handelt. Aber ich glaube, natürlich muss es zunächst mal eine interne Prüfung geben. Man muss intern sich austauschen, auch zuhören den jeweiligen Redakteurinnen und Redakteuren. Was habt ihr da gemacht? Warum? Was waren eure Motive? Aber dann natürlich damit in die Öffentlichkeit gehen. Und wenn es dann eine, ich sage mal, vernünftige und sachliche Diskussion über Instrumente und Techniken und Methoden des Journalismus gibt, ja, großartig, wunderbar, dann diskutieren wir das.
Aber genau das ist ja nicht immer der Fall. Also die Frage ist, inwieweit ist es sinnvoll, die Debatte über so ein Fehlverhalten oder Versäumnisse ins Netz zu verlagern, wo es dann auch ewig steht und dann eben von Politikern wie zum Beispiel Horst Seehofer im Spiegel-Interview, Klammer auf, der ja jetzt nicht unbedingt ein Rechtspopulist ist, Klammer zu, rausgeholt wird, um es dann eben den Medien auf eine sehr populistische Art und Weise vorzuhalten.
Naja, schauen Sie, wenn ich mich an Horst Seehofers Reaktion orientiere, dann kann ich eigentlich wirklich gleich zu Hause bleiben und gar nichts mehr sagen. Also ich glaube, das ist jetzt, also sozusagen, wir sollten mit rationalen Kandidatinnen und Kandidaten in der Öffentlichkeit operieren, also mindestens jetzt im gedanklichen Modell und nicht mit Leuten, bei denen ich, also vielleicht mag das eine Rationalität sein, aber doch eine zynische und ausschließlich am, Wahlinstinkt orientierte Rationalität. Aber die Frage, die Sie stellen, ich wundere mich ein bisschen. Also was spricht, sagen wir mal so, was spricht denn dagegen, bei bei einer Gemengelage, bei der ich sagen würde, es gibt einen offensichtlichen Glaubwürdigkeitsverlust im Journalismus, den verschiedene Medien zu beklagen haben. Nicht nur, sonst, der spielt sich ja nicht nur im Internet ab, sondern da hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit zu tun, damit haben Printmedien zu tun, also auch unterschiedliche Bereiche. Ich weiß nicht, wie es das Radio trifft, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber und ich würde mal sagen, diese Sorte von ja, kritischer Öffentlichkeit, von vernünftiger, sachlicher Kritik, glaube ich, die muss man auch ernst nehmen. Und da sind wir auch nicht ganz unschuldig daran, diese Sorte von Zweifel selber miterzeugt zu haben. Also ich sage jetzt nur mal ein Beispiel. Also es wäre sicherlich nützlicher, wenn Journalisten gelegentlich auch über das berichten können, was sie nicht recherchieren konnten, wo die Grenzen der Recherche liegen, wo sie nicht Einblick nehmen konnten und das auch markieren in Texten. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass sie in den Nachrichtensendungen sehr, sehr häufig Korrespondenten in Schalten sehen, die sehr weit ab von dem Ort des eigentlichen Geschehens sitzen. Das wird dann zwar vielleicht eingeblendet, aber nicht extra nochmal thematisiert, dass man fragt, woher haben Sie denn jetzt Ihre Informationen? Sie sitzen ja auch nur in Kairo und eben nicht in Syrien beispielsweise. Also ich glaube, dass das schon Sinn macht, transparent umzugehen und auch transparent Selbstkritik zu üben. Und nur so, glaube ich, lässt sich auch für jetzt Journalisten, die mit Leidenschaft an ihrer Arbeit arbeiten, diese Sorte von Glaubwürdigkeitsverlust dann auch wieder korrigieren. Ich glaube, es ist doch im eigenen Interesse, also ich, die ich die Themen in der Welt ernst nehme, die ich die Ereignisse in der Welt ernst nehme, die ich auch übrigens meine Gesprächspartnerinnen ernst nehme, ich kann mir doch nichts Schlimmeres vorstellen, als dass die Geschichten, über die ich berichte, nicht ernst genommen werden, weil mir nicht mehr geglaubt wird. Also insofern, es liegt, glaube ich, in unserem ureigensten Interesse, dass wir versuchen, diese Sorte von vernünftiger, kritischer Beobachtung, dass wir die versuchen zu beantworten.
Das klingt ein bisschen so, als ob einer der früheren Grundlagen des Journalismus, nämlich wir erklären euch, was die Wahrheit ist, geändert werden muss. Die ARD-Journalistin Anja Reschke hat in einer Rede gesagt, wir haben festgestellt, je mehr Fakten wir den Ängsten und Gerüchten entgegengesetzt haben, desto größer wurde die Wut. Eins sollten Journalisten ja die Welt erklären und einordnen. Und dann ist die Frage, muss sich das ändern oder was sollen sie dann heute? Sollen sie denn menschlicher werden, fehlbarer auch?
Also wir sollen jetzt natürlich nicht absichtlich Fehler machen. Nochmal den Unterschied. Ich glaube, Anja Reschke hat in diesem Fall tatsächlich von sozusagen einem bestimmten Milieu gesprochen, das an ernsthafter Beschäftigung mit Journalismus überhaupt nicht interessiert ist und die deswegen auch die Fakten, die man liefert, komplett ignorieren. Also nochmal, ich glaube, dass man mit einer bestimmten Sorte von pathologischem oder politisch absichtlich gesteuertem Misstrauen, das kann man nicht beantworten. Also da prallt man einfach ab. Das ist, Jürgen Habermas würde sagen, klinischer Diskurs. Das lässt sich sozusagen auch nicht beantworten. Bei der anderen Frage grundsätzlich glaube ich schon, naja, selbstverständlich glaube ich, dass eine bestimmte Sorte von Behauptung der eigenen Unfehlbarkeit, eine Behauptung der eigenen Objektivität nicht besonders nützlich gewesen ist. Ich halte es für sehr viel sinnvoller, wenn man nicht absichtlich Fehler macht, sondern wenn man natürlich weiß, dass man ein subjektives Wesen ist, das natürlich fehlbar ist, das Prägungen hat, das Dispositionen hat, das Neigungen hat. Man versucht das natürlich zu neutralisieren. Man bemüht sich natürlich um Perspektivenwechsel, um Unparteilichkeit, um möglichst viele verschiedene Stimmen mit gleicher Fairness zu behandeln und in den Beiträgen unterzubringen. Aber natürlich kann ich, also ich sage es jetzt mal aus meiner Erfahrung von jemandem, die also sehr, sehr viel in Kriegsgebieten gearbeitet hat, natürlich kann ich doch nicht so tun, als ob ich nicht selber in einer bestimmten Weise mit erschrocken, mit beschämt über das, was man erlebt und was man ansieht, mit ängstlich wäre, wie andere in diesen Gegenden auch. Also das wäre, glaube ich, auch geheuchelt und das ist auch das hat, glaube ich, jetzt nichts mit wahrhaftigem Journalismus zu tun, so zu tun, als wäre man nicht berührbar oder als wäre man nicht fehlbar.
Haben Sie den Eindruck, dass diese, ich würde es mal so nennen, neue Fehlerkultur der Medien, die wir jetzt doch ja schon haben, es werden zunehmend Fehler oder Versäumnisse auch kommuniziert, wenn sie denn vorgefallen sind, dass die zu einer Deeskalation des gesellschaftlichen Unmuts beitragen, dass die also wirklich auch Früchte tragen?
Das, glaube ich, muss man ein bisschen abwarten. Ich kann nicht ganz genug beurteilen, glaube ich, ob das jetzt nur innerhalb der Redaktion zu erhöhtem sozusagen Druck führt. Also nehmen wir jetzt sozusagen nochmal das Beispiel Köln. Ich halte jetzt nicht für sinnvoll, wenn die Lehre aus den Ereignissen von Köln oder der Berichterstattung über Köln, die wäre in jedem Fall unbedingt wahnsinnig schnell mit einer Geschichte herauszukommen. Ganz egal, wie viel man weiß, ganz genau, ganz egal, wie genau man die Vorgänge zu einem solchen Zeitpunkt dann schon rekonstruieren konnte. Hauptsache, es würde einem nicht der Vorwurf gemacht, man habe etwas versäumt. Also das kann sozusagen sicherlich nicht eine sinnvolle Lehre daraus rennen. Also reines Tempo als ein Ergebnis von einer selbstkritischen Betrachtung, würde ich jetzt mal hoffen, wäre nicht das Ergebnis. Aber ich glaube, man könnte umgekehrt auch bei guten Geschichten, bei denen, die sehr, sehr viel Arbeit verlangt haben, bei Langzeitbeobachtungen einfach auch mal deutlich machen, mit wie viel Aufwand und mit wie viel Recherche und mit wie viel Leidenschaft und mit wie viel Genauigkeit so eine normale Arbeit eines Journalisten und einer Journalistin eben auch aussieht. Also ich glaube, darüber gibt es natürlich auch recht wenig Wissen, wenn ich mir die Vorwürfe anschaue, die es da gelegentlich so gibt.
Ich meinte auch, mit Früchte tragen, haben Sie den Eindruck, dass dieses Vertrauensverhältnis wieder wächst zwischen Medien und dem Publikum, zumindest bei denen, die an einem Diskurs interessiert sind?
Das kann ich im Moment, das ist, glaube ich, zu früh zu sagen. Und ich glaube auch, es wäre falsch, wenn man sich schnell zurücklehnen würde und sagen würde, Mensch, jetzt haben wir doch einen Fehler zugegeben, jetzt glaubt uns doch wieder. Also in dem Sinne, ich glaube, Glaubwürdigkeit erreicht man nur durch qualitativ hochwertige Arbeit, nicht dadurch, dass man sich entschuldigt für einen Fehler. Sondern ich glaube, man kann sozusagen diese Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen, das verlangt Zeit, Klammer auf. Es hat ja auch nicht nur etwas mit einzelnen Fehlern zu tun, sondern ich glaube, es hat auch etwas zu tun mit der Frage der Krise der Repräsentation. Also sitzen eigentlich in den Redaktionen ausreichend Frauen, sitzen ausreichend Muslime? Also gibt es sozusagen in den Redaktionen eigentlich eine angemessene Spiegelung einer Gesellschaft? Das sind ja auch Fragen, also das sind jetzt politischere Fragen, die eine Rolle gespielt haben bei diesem Glaubwürdigkeitsverlust. Ich glaube, da geht es nicht nur um die Frage, ob man mal einen besseren oder einen schlechteren Bericht gemacht hat, ob man sich mal geirrt hat und das dann anschließend auch zugegeben hat. Also insofern glaube ich, da ist noch Luft nach oben und da kann es auch noch eine ganze Reihe von strukturellen Veränderungen geben. Und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, ich glaube nicht, dass per se eine Beschleunigung, eine Minimierung von Kritik oder von Fehlerquellen wäre.
Für die Publizistin Caroline Ehmke gehört Selbstkritik zum Handwerk. Wir danken für das Gespräch und für mich, Markus, wird übrigens sehr deutlich, was Christoph Kuklick auch in seinem Buch Die granulare Gesellschaft geschrieben wird, hat, dass dadurch, dass sich jetzt so wahnsinnig viele Leute äußern, nicht nur Journalisten, wie subjektiv Journalisten eigentlich auch arbeiten. Also selbst wenn sie versuchen, objektiv zu sein, viele Quellen heranziehen und so weiter, dass sie dennoch immer auch einen subjektiven Filter haben und dass auch sichtbar wird, dass sie Fehler machen.
Man bleibt halt ein Mensch.
Man bleibt Mensch. Aber würdest du sagen, dass du jetzt, wenn du mal einen Fehler machst, anders damit umgehst als vielleicht noch vor 5 Jahren oder so?
Also dieses Gefühl gehört für mich tatsächlich schon immer dazu. Also die aktuelle Entwicklung holt quasi mein Journalismusgefühl, was ich persönlich habe, ein. Und mir ist tatsächlich im letzten Jahr passiert, im Zuge der hektischen Gamescom-Berichterstattung habe ich einen ganz krassen Schlüsselfehler eigentlich gemacht. Es ging nicht darum, aber ich habe die bekanntesten Ego-Shooter Battlefield und Call of Duty verwechselt. Und das hat mir ein Hörer gesagt und hat das auf Twitter geschrieben. Und dann konnte ich das auch ändern sozusagen in den Dingen, die dann online gestellt wurden. Und erst habe ich mich natürlich total geschämt, also weil das auch so ein ganz offensichtliches, schlimmes Ding ist. Und dann fand ich das aber im Nachgang total schön, dass es einerseits überhaupt die Möglichkeit gibt, dass der Hörer die Möglichkeit hat zu sagen, hier guck mal, da ist was passiert und dass man dann auch noch darauf reagieren kann und dass es halt nicht versendet und passiert ist und da steht man halt doof da. Das fand ich also wirklich eine wie gesagt, im Nachgang dann eine sehr angenehme Erfahrung. Und du?
Ja, ich mache nicht so viele Fehler. Ja, ich weiß, es ist die halbe Wahrheit und ich weiß, dass du es lachst. Es ist ja glücklicherweise so, was vielleicht nicht alle Hörer wissen, dass wir auch so ein Korrektursystem ja schon in der Redaktion haben. Also dass viele Sachen nochmal zwei, drei Leute gegenlesen und dann rutschen Fehler nicht so schnell durch. Aber wenn ich einen Fehler mache und werde dann zum Beispiel, was dann schon passiert, auf Twitter oder so korrigiert, ist mir das auch peinlich, aber dann korrigiere ich es halt und sage mir auch, es ist nicht so doll, aber es ist natürlich menschlich.
Also liebe Hörer, falls Sie was entdeckt haben, schreiben Sie uns ruhig an. Wir freuen uns.
Genau. Weiter geht's hier mit Musik aus New York. Das Duo Shapes und Tape glaubt noch an die Liebe, Markus. Durch Still Believe in Love belegen Sie das auch geradezu hinreichend mit toller, mit Euphorie vorgetragenem Elektropop.
Shapes on Tape mit Still Believe in Love hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Gottfried Wilhelm Leibniz würde jetzt, lebte er noch, 370 Jahre alt sein. Und trotz dieses stolzen Alters ist der Universalgelehrte das beste Gegenbeispiel für all diejenigen, die darüber klagen, das Internet sei so etwas wie ein Menetekel unserer Zeit, eine unrühmliche Neuerfindung unseres Jahrhunderts. Denn Leibniz war nicht nur einfach Mathematiker, Philosoph und Theologe, sondern auch ein Vordenker des Computerzeitalters.
Nicht zuletzt, da er seine Rechenmaschine auf Basis des Binärsystems baute, ganz so, wie wir es heute kennen. Aber Leibniz wirkt auch in anderer Hinsicht sehr modern, nämlich weil er in vielen Bereichen seines Schaffens in netzwerkartigen Strukturen gedacht hat. Und das lange bevor der Begriff des Netzwerks überhaupt erfunden wurde. Der Netzwerkdenker Avant la Lettre, an den Jule Eickmann erinnert.
Fischernetze, Spinnennetze.
Ein Netz ist ein Netz ist ein Netz.
Eisenbahnnetz.
Und kann doch vielerlei Formen annehmen.
Das Internet.
Doch bei aller Vielfalt, die Grundkonstruktion ist denkbar schlicht. Ein Netz besteht aus Knoten und den Verbindungen zwischen diesen Knoten.
Mit diesem extrem einfachen Ausgangsmaterial können jetzt Netze in unendlich vielfältiger Komplexität gewoben und eingerichtet werden,
sagt die Philosophin und Leibniz-Forscherin Sibylle Krämer. Ihre Idee, Gottfried Wilhelm Leibniz als Netzwerker zu denken, ist profan und kühn gleichermaßen. Denn den Begriff des Netzwerks hat es zu Leibniz-Zeiten noch gar nicht gegeben. Anders als René Descartes, der seine Metaphysik noch auf zwei Substanzen stützte, auf Körper und Geist, hinterlässt Leibniz ein Weltbild, das auf eine unendliche Vielfalt individueller Substanzen beruht. Diese kleinsten Teilchen nennt er Monaden.
Das ist unglaublich interessant, aber auch revolutionär, dass er den Gedanken des Individualismus zur Keimform der philosophischen Verfassung der Welt macht. Aber das Interessante ist eben doch, das ist kein absolut gesehener Individualismus, sondern was die einzelne Monade ist, bestimmt sich durch ihre Stellung, die sie im Gesamtsystem aller übrigen Monaden hat.
Denn jede Monade ist nichts anderes als ein lebendiger Spiegel. Sie gibt beständig das gesamte System wieder, allerdings jeweils aus ihrer ganz eigenen Perspektive, aus ihrer Position im Netz heraus. So bedingen sich Individualismus und Verbundensein gegenseitig. Einzigartigkeit bedeutet nicht, dass man nicht gleichzeitig in Verbindungen arbeiten, denken, leben kann.
Er hat das genannt Einheit und Vielfalt, dass also eine Einheit nicht heißt, die Vielfalt zu beschneiden, sondern dass Einheit und Vielfalt sich wechselseitig bestärken können und dass das Netz eine Architektur wäre, die einen solchen komplizierten Prozess zwischen Varietät und Einheitlichkeit, das irgendwie zu verbinden. Dass die Idee ist, das Netz kann so etwas leisten. Das, finde ich, ist eine der wesentlichen Ideen von Leibniz.
Die Monaden als ein Netz dezentraler Einheiten. Alle sind mit allen verbunden. Das klingt vertraut im Zeitalter der Digitalisierung. Aber nicht nur die technischen, auch die sozialen Eigenschaften eines Netzwerks beschreibt Leibniz mit seiner Monadenlehre. Wie durch ein Brennglas betrachtet, treten sie in den sozialen Netzwerken, den Facebooks unserer Zeit, zutage.
Es ist völlig richtig, dass man sagen kann, dass soziale Netzwerke darauf beruhen, dass unsere Individualität gestiftet wird dadurch von anderen mit Aufmerksamkeit, mit Zustimmung, mit Anerkennung bedacht zu werden. Aber das gilt übrigens natürlich für jede Gesellschaft. Also das hat schon Hegel gesagt, dass wir natürlich unser Sein eine Form auf Anerkanntsein beruht. Nur dass eben in sozialen Netzwerken dieses Anerkanntsein sich äußert in informationellen Verbindungen, in Klicks, in Likes, in Formen, in denen man Bilder mit jemandem teilt.
Die Grundidee? Du bist, was der Rest der Welt in dir sieht. Das ist der Kern der Monadologie. Es ist die Basis jeder Gesellschaftsform, die allerdings in sozialen Netzwerken auf die Spitze getrieben wird. Ein frühes soziales Netzwerk unterhält Leibniz bereits im ausgehenden 17. Jahrhundert. Der Schriftverkehr mit seinem Korrespondentennetzwerk geht um die ganze Welt. Der Medienwissenschaftler Paul Feigelfeld.
Jede Idee, die er hat, schreibt er in einen Brief oder in 20 Briefe und schickt es in sein Netzwerk hinaus und schaut, was er für Antworten kriegt.
Auf die muss er durchaus mehrere Wochen warten, wenn sie überhaupt ankommen. Leibniz' Briefe an die Jesuiten in China gehen in Russland immer wieder verloren.
Es gibt eine eigene Chiffre, die Leibniz nur für seine Korrespondenz mit den Jesuiten erfunden hat. Und darin hieß das Wort Peking schließlich Urofk.
Leibniz' Nachlass umfasst ein Konvolut aus 15.000 Briefen an über 1.000 Adressaten. Die Historikerin Christine Roll.
Im Laufe der Zeit gibt es Personen, die man auch benennen kann, die bündeln sozusagen die Informationen und vermitteln sie als Paket an Leibniz weiter. Und Leibniz weiß, je weiter die Zeit vorrückt, desto genauer, wen er für welche Art Informationen ansprechen muss.
Das Korrespondentennetz beginnt zu wuchern. Es organisiert sich selbst.
Also an der Stelle kippt eigentlich dieses sozial-infrastrukturelle Netz wieder um in etwas, das fast einem Naturphänomen ähnelt, in der Art und Weise, wie es sich ausbreitet und wächst. Und das übrigens ist eben etwas, das auch Leibniz sehr beschäftigt hat, dass Verbindungen etwas sind, was man in Natur und Kunst in gleicher Weise findet.
Und mehr noch, die Grenzen zwischen natürlichen und künstlichen Netzen verschwimmen. Aber das Zeitalter der Netzwerke bringt auch Herausforderungen mit sich, an die Leibniz wahrscheinlich noch nicht gedacht hat. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann.
Bisher denken wir immer darüber nach, wie man immer noch mehr Freunde und noch mehr Gefolgschaft aufbauen kann. Und die Vernetzung geht eigentlich immer weiter. Man hat ja auch gar keine Sprache für das Gegenteil, für die Entnetzung. Wir sehen inzwischen auch, dass das Herauskommen aus den Netzen sehr viel schwieriger ist, als hineinzukommen. Und vielleicht wird damit auch schließlich mal eine größere Wertigkeit verbunden, dass man sagt, die Distanz von diesen Netzen hat auch wieder einen Wert.
Julia Eickmann war das über den Vordenker des Computerzeitalters, den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz.
Und mit diesem Rückblick in die Geschichte geht Breitband für heute zu Ende. Nach uns folgen die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 heute mit Susanne Burkhardt.
Wir verabschieden uns. Wir, das sind
Markus Richter
und Vera Linz. Und es gibt jetzt noch eine letzte Netzmusik, und zwar mit The Fish Who Saved the Planet aus Schweden. Ein Mann, der mit seinem Instrumentalstück akkurat ganz oben auf der Harmoniewelle schwimmt.
Wir sagen ganz harmonisch Tschüss.